Und jetzt darf ich ein Interview führen mit Marco und Yasemin. Die sind beide bei der Seebrücke in Tübingen. Über die wollen wir jetzt eine Stunde lang ein bisschen reden. Aber fangen wir erstmal mit euch beiden an. Was macht ihr denn so, wenn ihr nicht gerade bei der Seebrücke seid?
Ja, also ich bin sehr gerne draußen in der Natur. Ich bin Lehrerin und bin einfach gerne auch mit Menschen zusammen, sei es Jugendliche oder eben auch andere Erwachsene. Ich bin gern draußen unterwegs und bin aber schon immer auch irgendwie aktiv gewesen als Jugendliche bei Amnesty, später bei der AIDS-Hilfe und dann auch beim AK Asyl Südstadt hier in Tübingen und in letzter Instanz jetzt eben bei der Seebrücke Tübingen.
Ja, moin. Wenn ich nicht für die Seebrücke aktiv bin, dann gibt es momentan trotz Corona viel Arbeit für mich, privat bzw. beruflich, und bin da immer noch im Homeoffice gefangen. In der Freizeit sehe ich zu, dass ich die wenige Freizeit, die ich habe, irgendwo ja, sinnvoll einbringen kann. Und wenn es nicht sinnvoll ist, dann verbringe ich die Zeit gerne mit Musik und Musik zu lernen und, ja, und Sprachen zu lernen.
Und wie habt ihr dann euren Weg von dem, was ihr so privat macht oder beruflich macht, hin zur Seebrücke gefunden? Wie hat es da angefangen?
Das ist eine gute Frage. Also ehrlich gesagt, da war ich nicht direkt dran beteiligt an der Gründung, sondern dass, wie das so läuft, irgendwann eine Einladung bekommen. Wir haben das vor und habe mich dann am Gründungstreffen eingefunden und bin seitdem dabei und habe da, glaube ich, auch die Jasse kennengelernt. Nee, gar nicht, war erst ein paar Treffen später, ja, stimmt. Und aber natürlich, Seebrücke war vorher schon ein Begriff und das war so wirklich willkommen, dass es jetzt eine Lokalgruppe in Tübingen geben soll. Ja, deswegen war ich dann auch direkt dafür zu haben.
Genau, also ich bin ein bisschen später dazu gekommen. Die Seebrücke Tübingen hat sich im Dezember 2019 gegründet, also noch relativ jung dafür, dass Seebrücke Deutschland seit, da musst du mir helfen, Marco.
2018
so am Start ist. Und bei mir war es in der Tat eine Freundin, mit der ich eben bei Mentor in Reutlingen aktiv war. Das ist, war ein Pilotprojekt, Modellprojekt gegen gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit mit Fokus auf Islamfeindlichkeit, und diese Freundin war eben dort mit mir auch als Mentorin am Start und die hat mir gesagt, okay, wir bilden jetzt die Seebrücke, wir wollen Seebrücke Tübingen machen, wärst du da auch mit am Start? Und dann, als es bei der Gründung war, hatte ich sehr viel um die Ohren und dann bin ich eben 2-3 Monate später, so Ende Februar, kurz vor Corona, bin ich dann auch zur Seebrücke Tübingen gekommen und habe mich dann sehr gefreut über eine sehr diverse Gruppe, weil in der Regel sind bei so sozialen Sachen häufig so die klassischen, ja, in Deutschland sozialisierten Menschen, die auch so biodeutsch aussehen und biodeutsch Namen haben und so. Und da war ich dann auf einmal in einer Gruppe, wo wir das Plenum auf Englisch gemacht haben, wo Menschen mit einem Fluchthintergrund waren, wo Menschen, die migriert sind, waren, die also auch erste Generation, weil ich selbst bin ja auch habe ja auch Migrationshintergrund sozusagen, aber da dann zu sehen, hey, es ist auch bunt und die Seebrücke, das hat mir sehr gut gefallen, weil das kannte ich von vorher, von den ganzen Sachen, wo ich aktiv war, jetzt nicht so. Das fand ich toll oder finde ich auch nach wie vor toll.
Passt dann ja irgendwie auch ein bisschen zur Seebrücke. Was glaubst du, woran das liegt, dass es da so anders ist irgendwie? Also wie hat die Seebrücke Tübingen das geschafft, dass da mehr Diversität in den Verein reinkommt?
Dadurch, dass die Gründungsmitglieder oder die GründungsinitiatorInnen auch eben divers sind und da auch eine, also ich glaube, dadurch, dass eben Seebrücke auch ein Thema anspricht, das uns alle angeht, aber eben auch über Europa hinaus und über Deutschland hinaus einfach ein weltweites Thema ist, Flucht und Migration, und dadurch, dass da eben auch Menschen aktiv sein können, die sonst vielleicht nicht so gehört werden oder vielleicht noch nicht die passenden Deutschkenntnisse haben oder wie auch immer. Ich glaube, das trägt dazu bei, und wir sind einfach auch relativ jung und dadurch auch offen und Genau, also ich denke, das hat damit zu tun und ansonsten habe ich mich das gar nicht so gefragt, sondern ich habe mich einfach vor allen Dingen gefreut darüber. Marco, vielleicht kannst du noch was sagen?
Ich überlege gerade schon, weil wir haben es eigentlich gar nicht drauf angelegt oder so. Also es ist nicht, dass wir das so geplant haben und gesagt haben, wir machen das so, sondern es ist einfach so entstanden, dass unsere Gruppierung irgendwo ein richtig schönes Spiegelbild der Gesellschaft in Tübingen auch geworden ist und wir sind aber trotzdem nach wie vor offen für jeden und jede und schließen da niemanden aus. Also das ist, haben wir von Anfang an so gelebt und so ist die Gruppe dann so geworden, wie sie ist.
Für alle, die jetzt vielleicht schon überlegen, da sich zu beteiligen, was ist denn die Seebrücke? Was macht ihr denn so?
Ja, also die Seebrücke ist, Jasse hat es gerade schon mal angedeutet, ist eine Organisation in Deutschland seit 2018 und das ist eigentlich innerhalb von ein paar Tagen entstanden, als ein Schiff auf dem Mittelmeer mit knapp 200 Leuten halt tagelang nicht an Hafen anlegen durfte. Und das hat Menschen in Deutschland so berührt, dass auch gerade das Feedback in der Gesellschaft, dass viele Länder irgendwo gesagt haben, wir nehmen diese Menschen auf, aber die PolitikerInnen damals das halt nicht zugelassen haben, dass dieses Schiff überhaupt anlegt. Und die Menschen, die nicht unmittelbar an der Seenotrettung beteiligt waren, haben sich dann einfach organisiert und innerhalb von ein paar Tagen gab es dann die Seebrücke erstmal als Gesellschaft. Und in den nachfolgenden Tagen, Wochen, Monaten haben sich diese Menschen dann überlegt, wir schaffen etwas, das sich sicherer Hafen nennt und versuchen mit unseren Mitteln, die wir hier an Land in Anführungsstrichen haben, Gemeinde, Städte zu überzeugen, sich diesem Bündnis sichere Hafen anzuschließen. Und
genau, und es ist einfach auch wichtig zu sehen, dass die Seebrücke sagt, wir brauchen einfach eine sichere Flucht sozusagen, weil Flucht ist ein Menschenrecht und es hat nichts mit Illegalisierung und Schleppern und so weiter zu tun, sondern eben weltweit sind wahnsinnig viele Menschen auf der Flucht und wir können als EuropäerInnen nicht das zulassen und auch als Deutsche nicht das zulassen, dass Menschen elendig vegetieren und dass Menschen in furchtbaren Zuständen an den EU-Außengrenzen festgehalten werden und gerade jetzt natürlich der Fokus auch mit Seebrücke ist natürlich auch die See sozusagen und da dann zu sehen auch Moria auf Lesbos ist ein Camp, das ist für wenige tausend Menschen erbaut worden oder gut und es sind mittlerweile über 20.000 Menschen dort und die werden dort einfach festgehalten und kommen nicht weiter und haben aber auch nicht die Mittel weiterzukommen und das sind einfach Zustände, die kann man nicht als Europäerin einfach so annehmen. Das funktioniert nicht, weil wir so hohe Ziele haben und wir uns selbst Menschlichkeit und Menschenrechte auf die Fahnen schreiben und dann gleichzeitig da so ein menschenverachtendes Dasein forcieren letzten Endes.
Ihr habt das Thema gerade schon angesprochen, das ist auch was irgendwie, was alle Europäerinnen und Europäer direkt angeht, weil es passiert direkt bei uns, es passiert direkt bei unseren Grenzen. Diese Menschen versuchen zu uns zu kommen und jeder, glaube ich, kennt oder kann sich an das erinnern, was 2015 alles passiert ist. Das war mit Sicherheit für die Medien und für die Politiker in der Moment, wo es irgendwie in den Fokus gerückt ist, gab es für euch einen Moment, wo ihr sagt, da habe ich gemerkt, da stimmt was nicht, da müssen wir was tun, da muss was geändert werden, so ein Aufweckerlebnis oder ist es einfach so über die Zeit passiert?
Also für mich ist es schon immer irgendwie Thema gewesen, also nicht unbedingt jetzt Flucht, aber Migration auf jeden Fall, dadurch, dass ich eben selbst eine türkische Mutter habe und ich habe deswegen mein Leben lang irgendwie, war mir schon immer klar, es gibt Ungerechtigkeiten auf der Welt und dann war das natürlich so von diesem kindlichen woanders auf der Welt haben die Menschen nicht genug zu essen und verhungern hin zu, okay, das hat aber auch was mit meinem eigenen Konsumverhalten und meinem eigenen Hier und Jetzt und der Politik in dem Land, in dem ich nun mal sozialisiert wurde, also Deutschland zu tun und dann weiter. Also so das erste Mal aktiv, bewusst in Kontakt mit Geflüchteten bin ich in Mainz gekommen. Da habe ich Deutschunterricht bei Teachers on the Road hieß das, habe ich Deutschunterricht ehrenamtlich gegeben an Geflüchtete. Und da habe ich dann das erste Mal so mit geflüchteten Menschen aktiv, bewusst zusammengearbeitet. Und da war für mich klar, okay, das ist ein Thema, das gibt es nicht erst seit gestern und das ist nichts, das es seit 2015 gibt oder so. Also das ist ja völlig ad absurdum geführt. Und dann auch dieses ganze, also Nationalstaatlichkeit und eben EU-Recht und so weiter, solche Dinge zu hinterfragen und auch eben immer wieder darauf zu pochen, weil wir sind nun mal, wir leben in einer Demokratie und dementsprechend möchten wir als Menschen in der Bevölkerung auch mitsprechen, weil wir eben auch Mitspracherecht haben. Und das ist so, also für mich ist es, mein Leben lang hat mich das begleitet und mein Leben lang war mir klar, wir sind alle Menschen und am Ende ist was zählt unser, wie wir uns verhalten, wie wir miteinander sind und wie wir auch anderen Menschen begegnen sozusagen, wie man in den Wald hineinruft, so schallt es zurück. Und deswegen war für mich immer schon klar, ich möchte auch für die Underdogs kämpfen sozusagen, weil ich das so sozialisiert wurde von Anfang an.
Also das, was nicht stimmt in der Gesellschaft, das ist mir schon sehr lange bewusst. Ich möchte jetzt, du hast es auch sehr schön gesagt, dem habe ich eigentlich wenig hinzuzufügen. Was für mich nochmal bezogen auf das Thema Flucht ausschlaggebend war, letztendlich war bei mir, also ich komme aus dem Ruhrgebiet und da war eine Kundgebung, an der ich teilgenommen habe, passiv, und da hat ein junger Mann von seinen Erfahrungen auf der Flucht, also 2015, 2016 war das, soweit ich weiß, erzählt, und der hat halt auf dem Mittelmeer seine gesamte Familie verloren und inklusive halt kleinen Kindern und so weiter, und hat das aus erster Hand dort erzählt mit dem mit seinen eigenen Worten, und das war so wirklich der Moment, wo ich dachte, okay, nee, das kann eigentlich nicht sein, dass wir hier eine riesen, weiß ich nicht, mit vollen Taschen durch die Einkaufsstraßen gehen und dort steht jemand, der bei dem ist die gesamte Familie auf dem Mittelmeer gestorben, weil er einfach nur ein besseres Leben haben wollte. Und das war so ein bisschen der Wendepunkt.
Und weil er vielleicht auch nicht nur ein besseres Leben haben wollte, sondern weil er vielleicht auch zur Flucht gedrängt wurde aufgrund von deutschen Waffen, ja, aufgrund von irgendwelchen hässlichen Deals, die abgeschlossen werden mit EU-Unterschrift und die dann weltweit ihre Kreise ziehen. Also das muss man auch ganz klar sehen, finde ich, dass es nichts ist, dass sich Menschen überlegen, Mensch, in Europa ist aber schön, jetzt gehen wir mal los, sondern dass die meisten Geflüchteten auch eben in Nachbarländern ausharren und hoffen, dass irgendwann der Krieg zu Ende ist oder dass irgendwann das Elend, das Leid zu Ende ist und dass sie zurück können. Das ist auch ja so ein Narrativ, das hier erzählt wird immer wieder, dass es da irgendwie so, dass Flucht irgendwie was sei, was man so freiwillig macht und man hat jetzt gerade nichts Besseres zu tun und jetzt packe ich mal meinen Koffer und gehe los. Und auch diese Empathielosigkeit, die in unserer Gesellschaft immer wieder auch herrscht, die, finde ich, muss man eben auch angehen und Menschen aufzeigen, was es eben bedeutet, auf eine Flucht zu gehen, und dass es eben nicht Menschen machen, weil sie, also, und dass eben auch das Wort Flucht ist ja eigentlich schon verfälscht, weil Migration ist etwas, das gab es schon immer. Menschen sind schon immer gewandert, und das jetzt so zu illegalisieren und so Menschen abzusprechen und dann das in Frage zu stellen, dass Menschen eben alles aufgeben, alles hinter sich lassen, auf die Gefahr hin, dass sie alles verlieren, und eben auch diese Geschichten, das ist ja jetzt ein Einzelfall, Marco, der dich so berührt hat und dich so nochmal aufgerüttelt hat oder so, aber ich glaube, das ist was, das sind lauter solche Geschichten, und wenn man sich eben mit diesen Menschen, mit Menschen, die so eine Erfahrung haben, befasst, dann erkennt man erst, wie privilegiert man auch ist und wie viel Glück man hat, dass man zufällig am richtigen Ort in dieser Welt geboren wurde und dadurch dann irgendwelche Rechte hat, die andere nicht haben. Gerade mit einem deutschen Ausweis kann man sehr gut überall hin auf der Welt reisen, und aber umgekehrt, mit einem nigerianischen Ausweis hat man fast keine Chance, irgendwo hinzukommen.
Ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige Kenntnis zu sagen. Es gibt verschiedene Arten oder verschiedene Gründe für Flucht, und jeder ist absolut gerechtfertigt. Und auch die Erkenntnis, wie du es gerade schon gesagt hast, Migration gibt es nicht erst seit gestern, gerade in Deutschland. Deutschland ist de facto eigentlich schon immer ein Einwanderungsland gewesen. Und wir streiten uns immer noch um die Frage, sind wir jetzt eins oder nicht? Versuchen wir ein bisschen zurückzukommen zur Seebrücke selber, weil von diesen Geschichten, was ihr gerade erzählt habt, von denen gibt es, wie du es gesagt hast, Tausende, jedes Jahr aufs Neue. Die Seebrücke in Tübingen versucht irgendwie dafür zu kämpfen, dass Menschen besser nach Deutschland einwandern können und sich hier ein Leben aufbauen können. Und wenn sie hier bleiben, ist das ja auch in Ordnung. Was macht ihr für Aktionen? Was habt ihr versucht zu machen, um auf euch aufmerksam zu machen und auf das Thema und auf die Probleme von Geflüchteten?
Also erstmal ist zu sagen, dass Tübingen selbst auch schon seit über einem Jahr zum Bündnis Sicherer Hafen gehört. Und das hat sogar stattgefunden vor unserer Gründung, so gesehen. Also das waren noch unsere Schwestergruppierung Seebrücke Reutlingen Tübingen, von denen wir uns dann quasi abgespalten. Also daraus ist das so ein bisschen entstanden. Wie gesagt, Tübingen seit einem Jahr sicherer Hafen. Und was wir uns auf die Fahne geschrieben haben, ist letztendlich auch, dass diese Absichtserklärungen, die damals abgestimmt wurde und angenommen wurde, auch umgesetzt wird. Und das ist leider bisher noch nicht passiert. Also das ist, sage ich mal, korrigier mich, also das ist unser Hauptpunkt eigentlich, dass das schnell geschehen soll und weil es einfach dringend notwendig ist. Und ansonsten machen wir Kundgebungen, Demonstrationen, versuchen durch Aktionen einfach auf das Geschehen aufmerksam zu machen. Wir haben schon Aktionen unterstützt, wo Masken genäht wurden für Camps in Griechenland. Wir haben jetzt ganz kürzlich zusammen mit dem wie hießen die in München? Entschuldigung.
Oh, ich habe es auch vergessen. Aber ja, auf jeden Fall mit einer Organisation in München. Ja. Oh, shame.
Erzähl ich weiter.
Ja, einfach einen Spendentransport von Medikamenten, vor allen Dingen Medikamenten, oder?
Ja, und medizinischen Geräten. Genau. AK-49 war es.
Nach Griechenland.
Ja.
Nach Griechenland einen Spendentransport organisiert und dass da eben Sachen runtergefahren wurden. Das war eben auch so dank des Internets und dank der Vernetzung intern, dass man da dann solidarisch ist auf anderen Wegen sozusagen. Und es gab auch es kam ja dann quasi mehr oder weniger so 3 Monate nach Gründung der Seebrücke kam dann eben Corona und alle Lockdowns. Und da war dann klar, dass wir jetzt irgendwie auf anderen Kanälen, da haben wir eben dieses, was Marco schon erwähnt hat, die Maskennähaktion initiiert und haben auch, es gibt eine Internetseite, die heißt helfenvomsofa.org und da konnte man dann eben auch schauen, wohin kann ich spenden jetzt in dieser Zeit, was kann ich für Petitionen zeichnen, was kann ich eben auch wie kann ich Masken nähen und wo schicke ich die dann hin, und da hatte uns dann auch das Gemeindehaus St. Michael in der Südstadt unterstützt und da sind dann die Masken auch hingesandt worden. Und hast du die aktuelle Zahl, wie viele? Es waren sehr viele Masken, die dann nach Griechenland mit so UPS-Transporten gefahren wurden.
Ich meine, es waren 5.000 und dazu noch Seifenstücke, also dass man wirklich auch die Hygieneregeln einhalten konnte. Und
falls es fließend Wasser gibt.
Genau.
Genau, und da haben wir das, also, und wir haben halt eben auch ein Video gedreht, relativ am Anfang des Lockdowns, und haben, also noch vor Lockdown, haben wir ein Video gedreht und das eben versucht zu posten auf unseren sozialen Netzwerken wie eben Facebook, Twitter, Instagram, und haben dann damit versucht aufmerksam zu machen. Und Seebrücke Deutschland hatte dann auch so ein Livestream-Kundgebung-Demo, das war auch sehr schön, das war, ich weiß gar nicht mehr, es war auch irgendwann im März, glaube ich, einen Sonntag 2 Stunden lang, wo eben verschiedene Gruppierungen den Videos zugesandt haben und so. Also wir haben versucht, eben durch dieses Online-Sein weiterhin irgendwie präsent zu sein, aktiv zu sein. Wir haben um den PolitikerInnen geschrieben, also gerade so LokalpolitikerInnen, die im Gemeinderat sitzen, aber auch die für Baden-Württemberg zuständig sind sozusagen, und haben da dann E-Mails geschrieben, haben gesagt, wir möchten darauf aufmerksam machen, das und so weiter. Da gab es eben auch schon verschiedene Petitionen, auch eine, die im Bundestag geteilt wurde, jetzt nicht von uns oder so, sondern insgesamt, also solche Sachen. Und wir haben uns nach wie vor eben dann auf Online-Meetings geeinigt und haben uns dann über Jitsi getroffen und weiter viel diskutiert, weil wir ja natürlich eigentlich noch voll im Aufbau sind, so als Seebrücke. Wir sind also als Seebrücke Tübingen, und dementsprechend haben wir versucht, so gut es geht, auf eben das Online-Medium umzusteigen und da dann genau da aktiv zu sein. Und eben mit, also uns ist es sehr wichtig, schon mit den LokalpolitikerInnen selbst ins Gespräch zu kommen auch und zu sagen, hey, ihr habt da was unterzeichnet und Wie schon die Suffragettenbewegung in Großbritannien sagte, Deeds not words. Also Worte bringen uns nicht weiter, wir brauchen jetzt auch mal Taten und dafür stehen wir ein und das ist uns wichtig und da wollen wir den Dialog und wollen eben, also sind da auch ganz froh, dass die Seebrücke insgesamt auch ein relativ gutes Ansehen genießt so und da, wie ich am Anfang schon gesagt habe, die Diversität ist was ganz Tolles und in anderen Städten gibt es eben auch noch, also wir sind alle relativ jung, wie ich vorhin auch schon gesagt habe, aber es gibt auch in anderen Städten Leute, die eben auch zu einer anderen Generation gehören. Es ist nicht nur die Diversität bezüglich Geschlecht und Hautfarbe, sondern eben auch und Religion, sondern eben auch Alter und dass das eben toll ist.
Ihr habt es gerade schon ganz, finde ich, ganz toll gezeigt, dass man auch von Tübingen aus was machen kann. Man muss nicht direkt am Meer sein, man muss nicht direkt vor Ort sein, sondern man kann von hier aus auch helfen. Mit diesen ganzen Aktionen, die ihr da macht, wie viel Zeit investiert ihr so in die Seebrücke? Also in die Seebrücke Tübingen.
Viel.
Ich zähle es nicht. Okay. Also man muss dazu sagen, wir sind halt noch eine relativ kleine Gruppe und wie hast du gerade gesagt, relativ am Anfang auch und es ist nicht so einfach durch den ganzen Lockdown, der uns dazwischen gekommen ist und so weiter, sich bisher wirklich organisiert zu haben und auch Zuständigkeiten verteilt zu haben und so weiter und deswegen haben wir da sicherlich noch Optimierungspotenzial, aber klar, doch, es nimmt schon teilweise, je nachdem natürlich auch, ne? Wir haben auch Tage, Wochen, wo es ruhiger ist oder jetzt in der Urlaubszeit, aber im Vorfeld von einer Aktion oder von einer Demonstration oder so geht da schon die ein oder andere Stunde gerne mal drauf, aber das ist okay so.
Jetzt ist ganz oft schon das Stichwort sicherer Hafen gefallen. Was ist denn ein sicherer Hafen?
Also ein sicherer Hafen ist im Prinzip eine Absichtserklärung einer Gemeinde und diese oder einer Stadt. Und diese Gemeinde, diese Stadt verpflichtet sich, Menschen, die in dieser Stadt oder Gemeinde ankommen, sicher zu beherbergen und alle möglichen Ressourcen aufzubringen, damit diese Menschen hier ein sicheres Zuhause finden und sich zeitgleich auf allen möglichen Ebenen auch für die Entkriminalisierung der Seenotrettung einsetzt und auch sichere Fluchtwege schafft. Natürlich immer im Rahmen der Möglichkeiten, aber so ist es definiert, mit allen verfügbaren Möglichkeiten, ja.
Und ganz grob. Wie schätzt ihr oder wie schätzt die Seebrücke Tübingen das ein? Wie sicher ist der Hafen Tübingen? Wie viel macht die Stadt Tübingen da wirklich schon?
Das ist ein sehr gutes Thema.
Sehr schwieriges Thema. Sensibel.
Ja, also man muss leider, wirklich leider sagen, dass neben der Absichtserklärung vor knapp einem Jahr und einem Brief von unserem Oberbürgermeister an Herrn Seehofer eigentlich nichts passiert ist. So krass sich das anhört, es ist eigentlich wirklich nichts passiert. Es gibt nach wie vor feste Verteilquoten und man hat es ja auch in den Medien die letzten Tage, Wochen entnommen, dass letztendlich ja auch die Aufnahme, die eigenständige Aufnahme von Bundesländern blockiert wird durchs Innenministerium. Dass da einfach der Herr Seehofer nicht möchte, dass das so ist. Und ja, leider diese Vernetzung, die beabsichtigt ist im Bündnis sicherer Häfen unter den Gemeinden, lass es mich mild ausdrücken, es gibt auch Amtsinhaber in Rathäusern Deutschlands, die das ganze Thema mehr forcieren.
Mit Sicherheit kann man, also ist klar, dass dieses Thema vielleicht für den Oberbürgermeister von Tübingen jetzt nicht gerade ganz oben auf der Tagesordnung steht. Da können wir gleich noch zu kommen. Ich würde jetzt erstmal ein bisschen über den Gemeinderat reden. Ihr habt Kontakt zum Gemeinderat Tübingen aufgenommen. Wie waren denn da so die Reaktionen, also die ersten Reaktionen vielleicht von den Gemeinderäten und Rätinnen?
Ich würde sagen, sehr zurückhaltend, sehr gemischt. Es war schon auch ein Stück weit ein Kampf fast. Also wir haben einen Antrag geschrieben und weitergegeben und uns da dann wirklich auch intern sehr viel damit befasst. Und ja, weil wir eben, wie schon gesagt, was aktiv leisten wollen und nicht nur sprechen und irgendwas unterzeichnen und dann ist alles gut und jetzt sind wir sicherer Hafen, und aber eigentlich passiert nichts. Und dementsprechend ist es schon einfach, also sehr, sehr schleppend alles, würde ich jetzt sagen. Mhm. Und sehr viel Stille.
Ja, also ich muss dazu sagen, wir haben einen Antrag zusammen mit einer Gemeinderätin geschrieben. Wir können selber, natürlich sind wir selber nicht antragsberechtigt. Also es gibt auch Menschen im Gemeinderat, die uns unterstützen. Allerdings sind da die Fronten zu denen, die zum Rest quasi schon sehr verhärtet eigentlich. Und es ist wirklich sehr schade, weil wir möchten nicht Millionen von Euro ausgeben oder irgendwem wehtun oder sonstiges Eigennütziges tun, sondern wir wollen wirklich Menschen helfen und setzen da im Prinzip auch auf den gesunden Menschenverstand, falls es sowas gibt, oder einfach auf die Empathie bei den Gemeinderätinnen, sich das einfach mal anzuschauen, was wir denn da überhaupt fordern, und dass das echt für niemanden ein Beinbruch ist. Und trotzdem stoßen wir da zum Teil auf große Ablehnung. Und auch, dass Menschen dann dort, ich meine, klar, es ist eine Demokratie, das ist ihnen freigestellt, aber dass sie dann dagegen stimmen, zum Beispiel, dass da 30 Leute aufgenommen werden. Also ich meine, das ist mir eigentlich unverständlich.
Ich finde, das kann man eigentlich offen drüber reden. Welche Fraktion ist das denn, die euch da unterstützt?
Die Fraktion, die uns unterstützt, das ist die Fraktion, eine Fraktion aus der Partei, die Partei, mein Gott, und Demokratie in Bewegung. Und ja, da kann ich natürlich dann auch offen sagen, dass die Sarah Gomisch, die für Demokratie in Bewegung in dieser Fraktion teil ist, die ist auch Mitglied der Seebrücke. Hm. Und natürlich sieht das genau wie wir und unterstützt uns dann da, auch indem wir Anträge einreichen können in ihrem Namen, was super ist.
Ja. Jetzt gibt es mit Sicherheit Fraktionen im Gemeinderat, wo es erwartbarer ist, dass die da etwas zurückhaltender auftreten, und Fraktionen, wo man eigentlich meinen würde, dass die da ziemlich offen sind. Ne? Also die eher linken, progressiven Parteien hätte ich jetzt eigentlich erwartet, dass die dem zumindest sehr offen gegenüberstehen. Was glaubt ihr, woran das liegt, dass da im Gemeinderat so ganz allgemein so eine Abwehrhaltung da ist, oder dass das so schwierig ist? Liegt das wirklich am Unwillen der Fraktionen? Liegt das am Verwaltungsaufwand? Daran kann das ja auch manchmal liegen.
Also ich glaube, es liegt schon auch daran, dass da sehr viel Druck ist und sehr viel auch letzten Endes Negativ-Publicity, und dass wir nun mal auch einen vermeintlichen einer links- oder linksgewandten progressiven Partei angehörigen Oberbürgermeister haben, der das aber alles ja auch sehr boykottiert, und dass man sich dann manchmal auch vorkommt, als hätte das eben nicht so viel mit der Parteizugehörigkeit letzten Endes zu tun. Und wenn man auch in die Nachbarstadt Rottenburg schaut, wo ein CDU-Bürgermeister ist und viel mehr passiert bezüglich der geflüchteten Situation. Ich glaube, das liegt schon sehr stark auch daran, dass da so ein sehr repressiver Arm auch im Gemeinderat sitzt, und da hat sich natürlich die Partei, sagt man das, Parteigenossinnen, die anderen Mitglieder.
Du redest von den Grünen?
Ja,
das
genau.
Sind keine Genossen,
genau,
aber ja, sind Parteifreunde und Freundinnen.
Genau, die, danke schön, dass die Parteifreundinnen dann auch sich natürlich mit dem Bürgermeister, also dass sie mit ihm mitgehen müssen oder mit ihm mitgehen, weil das einfach so, weil man das so macht, würde ich jetzt mal sagen.
Also es ist teilweise, wenn man sich ein bisschen mit der Kommunalpolitik in Tübingen auseinandersetzt, wirklich erschreckend, welche Sätze und Ansichten dort dann auch offen vertreten werden, ungeachtet des Parteibuchs. Wir haben natürlich auch teilweise Unterstützung von den Linken bekommen, die sich auch in der Vergangenheit schon auch eingesetzt haben, dafür auch das unterstützt haben, dass Tübingen überhaupt sicherer Hafen wird. Also ganz so, dass dort gar nichts passiert, ist es nicht. Im jüngsten Fall mit dem Antrag, der gestellt wurde, der eigentlich nochmal abzielte auf die Umsetzung des sicheren Hafens. Da muss man sagen, da hat auch die Linke leider irgendwie unverständlich reagiert und hat einen Antrag, der im Prinzip so schon in anderen Städten angenommen wurde, also wortgleich quasi, könnte man sagen, allerdings dann für ungut für Tübingen befunden und gesagt, nee, das kann man so nicht stellen und das wäre kein richtiger Antrag. Und Parteigenossen in Göttingen, glaube ich, war es, und Berlin, die haben das ganz anders gesehen und haben den Antrag sogar so gestellt und auch abgestimmt. Also was da aber der Hintergrund ist, warum das so ist und warum da nicht progressiver gedacht wird, und das kann ich auch nicht sagen. Das bleibt deren Geheimnis.
Ihr habt es gerade schon gesagt, eine der wesentlichen Figuren auf diesem Feld ist irgendwie der Oberbürgermeister, der sich in den letzten Jahren in erschreckender Weise, finde ich zumindest, hervorgetan hat, mit sehr, sehr üblen Aussagen in Bezug auf Menschen, die entweder geflüchtet sind oder seiner Meinung nach nicht deutsch sind, was auch immer das zu bedeuten hat. Habt ihr Kontakt zum Oberbürgermeister mal gehabt? Habt ihr mal mit Palmer geredet schon mal?
Ich persönlich über das Thema
Seebrücke nicht. Gab es genau, da irgendwie einen?
Haben wir eigentlich nicht. Ich weiß auch nicht, ob er da der richtige Ansprechpartner ist, wobei man natürlich schnell, also wir müssen uns nicht drüber streiten, dass die Aussagen unseres Oberbürgermeisters teilweise rassistisch sind und auch wirklich total daneben und auch eines grünen Oberbürgermeisters unwürdig. Nichtsdestotrotz ist es so, dass er in der Vergangenheit alles getan hat, was der Gemeinderat im Zuge sicherer Hafen beschlossen hat. Also er ist nicht drüber hinausgegangen, was er hätte machen können, aber er hat alles gemacht, was der Gemeinderat beschlossen hat. Und er hat auch in der letzten Runde gesagt, er wird das tun, was der Gemeinderat beschließt. Also letztendlich ist es gar nicht in seiner Hand, sondern er ist das ausführende Organ. Der Gemeinderat ist wirklich das, wo wir ansetzen können und dies in der Hand haben, auch das Verhalten von Boris Palmer, wenn es um wirkliche Taten geht, zu ändern. Natürlich wird man ihm seinen Unsinn, den er auf Facebook schreibt, nicht austreiben können, aber gut.
Klar, du hast es gesagt, er ist das ausführende Organ. Trotzdem ist es so, dass der Bürgermeister natürlich einen gewissen Einfluss mit Sicherheit auch auf die Fraktion hat und da ein bisschen politisch auch wirken könnte, wenn er es denn wollte. Ein bisschen weg wieder aus vom Gemeinderat. Wir haben jetzt gehört, da muss offensichtlich noch mehr passieren. Mhm. Welche Möglichkeiten haben denn Hörerinnen und Hörer, da Druck aufzubauen auf den Gemeinderat und ein bisschen darauf hinzuwirken, dass sich da ein bisschen was an der Haltung ändert, dass wir in Tübingen da weiter vorankommen oder vielleicht sogar mal als positives Beispiel vorangehen können?
Also ich würde sagen, Druck aufbauen insofern, es steht uns, also jeder Person steht es frei, sich politisch einzubringen in irgendeiner Form. Also man kann sich ja auch engagieren und aber auch zum Beispiel Briefe schreiben oder eben auch im Schwäbischen Tagblatt, das auch gelesen wird von vielen TübingerInnen, LeserInnen Briefe schreiben und da dann eben aktiv auch was tun, natürlich auch durch Wählen gehen und sein Kreuz dazusetzen. Also das ist natürlich jetzt nur alle paar Jahre möglich, aber dadurch kann man, glaube ich, auch schon sehr viel tun, indem man einfach sich einerseits einbringt, andererseits klar auch selbst dagegen, wenn man rassistische Dinge hört etc. dagegen hält. Natürlich ist jetzt wieder ein bisschen eine Ebene drunter, oder dass man eben auch sich aktiv mit dem Gemeinderat, Marco, ergänze mich bitte. Mhm. Kann man, man kann Briefe schreiben und man natürlich kann an Fragen stellen und sagen, hey, wie schaut das aus? Und man kann, das ist ja das Tolle an der Demokratie, man kann Petitionen starten und sagen, wir möchten jetzt, dass in Tübingen Menschen aufgenommen werden. Und ich meine, Marco hat es vorhin kurz im letzten Satz gesagt, es geht um 30 gerade, ne? Also 30, das ist 3 und 0, das ist eine Schulklasse. Also, und dafür, also ja, wir haben auch in Tübingen nach wie vor Leerstand und nach wie vor Platz, ne? Wir haben Platz und dementsprechend, glaube ich, ist es auch uns allen freigestellt, da dann immer wieder nachzuhaken und uns einzubringen. in irgendeiner Form.
Also um das ganz kurz zu ergänzen, ne, ich würde jederzeit dazu aufrufen, Gemeinderat oder Gemeinderätin erkennt oder sieht, anzusprechen, eine E-Mail zu schreiben. Die E-Mails sind öffentlich auffindbar auf der Internetseite von Tübingen. Dort stehen auch die E-Mail-Adressen der einzelnen Fraktionen. Also wenn ich mich eher den Grünen zugehörig fühle oder nahe fühle, ganz klar der Appell, schreibt den Grünen und sagt, ey, das geht so nicht und tut was dagegen. Und genauso allerdings nicht nur auf kommunaler Ebene, sondern auch Landes- und Bundesebene einfach laut sein und Druck aufbauen, dass dort in allen Ebenen irgendwo was passiert, weil aus meiner Sicht wird es gerade auf verschiedensten Ebenen blockiert und ausgesessen und das darf einfach nicht sein.
Und das Ausgesessen hat jetzt nichts mit Corona zu tun, sondern es ist wirklich, genau, sind Verhandlungen, die jetzt seit einem knappen Jahr laufen und da sind wirklich alle möglichen Gruppierungen dabei und jetzt auch unabhängig von der Seebrücke weiß ich, dass eben auch verschiedene Acker-Asyls und so weiter sich damit auseinandergesetzt haben und immer wieder im Gemeinderat vorgesprochen haben und immer wieder verhandelt haben. Und jetzt ist natürlich Corona ein willkommenes Ding, das jetzt einfach zu sagen, ach, jetzt haben wir Wichtigeres zu tun, aber es ist jetzt wirklich nicht erst seit Corona, dass da Dinge ausgesessen werden. Also es ist wirklich sowas, ein sehr zäher Apparat und sehr langsam mahlende Mühlen.
Da hoffen wir trotzdem alle so ein bisschen auf ein Ende der Corona-Pandemie, dass man dann auch wieder auf die Straße gehen kann und mit in Form von Demonstrationen irgendwie seine Meinung kundtun kann. Jetzt kommen wir dann doch mal zu einem anderen Thema als dem Tübinger Gemeinderat. Man merkt schon, da scheint sich nicht so viel zu tun, wie man das vielleicht sich erhofft. Wo sich aber ein bisschen was getan hat, zumindest was die offiziellen Zahlen angeht, ist, ich habe es nochmal nachgeschaut vor der Sendung, 2019 sind ungefähr 1800 Menschen im Mittelmeer ertrunken. Jetzt 2020 bisher sind wir so circa bei 340. Mit Sicherheit gibt es da eine ganz, ganz andere Dunkelziffer nochmal, die sehr, sehr viel schlimmer ist. Nichtsdestotrotz scheint sich irgendwas geändert und getan zu haben. Auch in den letzten Jahren von 2015 an sind die Zahlen derer, die da gestorben sind im Mittelmeer, wieder runtergegangen. Was hat sich denn da verändert? Was ist euer Eindruck?
Also ganz spontan würde ich sagen, das liegt erstmal an der Seenotrettung, an der privaten Seenotrettung, wo sich Menschen haftbar machen, wo Menschen vor Gerichte gezerrt werden, wo Menschen beschuldigt und auch wirklich angeklagt werden. Wenn es die nicht gäbe, sähe es schlecht aus. So, ne? Also das muss man schon ganz klar sagen und deswegen unterstützen wir als Seebrücke Tübingen auch ganz klar die Seenotrettung und sagen, Seenotrettung ist auch ein Grundrecht und es sollte staatlich finanziert werden, statt Frontex Seenotrettung, ne? Also fern statt Frontex, so. Und darüber hinaus denke ich, dass es jetzt in diesem Jahr so wenig, 340 Menschen sind nicht wenig, wenn man das sich überlegt, ne? Also wir reden jetzt so von 1800 hin zu 340 offiziellen Todesopfern. Das sind 340 Individuen, die da in diesem Meer ertrinken. Das muss man sich auch nochmal so ein bisschen klar machen irgendwie, wie schrecklich das ist und wie tragisch das ist und wie stark das auch in der Hand der EU und ihrer Politik läge, das zu verhindern. Und ich glaube, das hängt schon auch mit Corona-Lockdowns und so zusammen, würde ich jetzt mal so aus dem Gefühl her sagen, weil eben ganz viele Menschen vielleicht gar nicht wirklich ausreisen konnten, weil alle Grenzen dicht waren und nicht nur in der EU, sondern auch weltweit.
Ich denke, dass das ein ganz wesentlicher Faktor auch ist, dass die Menschen es gar nicht mehr aufs Meer schaffen, also dass dort die türkische und libysche Regierung letztendlich zum Teil auch finanziert von der EU, das verhindert, dass die Menschen überhaupt erst in Boote steigen und das ist einfach ein Trauerspiel und dass auch die deutsche Regierung zum Beispiel Gesetze, Jasse hat es gerade angesprochen, die zivile Seenotrettung ist ein ganz wesentliches Thema, wenn es darum geht, Todesfälle zu verhindern und die deutsche Regierung tut im Prinzip auch alles dafür, dass das nicht weitergeführt wird, also der Bundesverkehrsminister zum Beispiel auch neues Gesetz rausgebracht, dass diese Boote bestimmte Sicherheitszeugnisse vorlegen müssen, die teilweise bei über 100 Jahre alten, umgebauten Schiffskuttern gar nicht möglich sind, wohl wissend, dass das nicht möglich ist. Das heißt, momentan, ich habe jetzt vor ein paar Wochen noch mit einem Kapitän gesprochen, momentan, nach bisherigem oder aktuellen Kenntnisstand, gibt es gar keine Boote auf dem Mittelmeer, die momentan Menschen aufsammeln können. Und das haben wir im Prinzip auch der deutschen und generell den europäischen Regierungen zu verdanken.
Und aber habt ihr da trotzdem das Gefühl, dass sich irgendwas verbessert hat, was das Umgehen der europäischen Staaten damit angeht? Oder ist das wirklich, ist euer Eindruck, dass das wirklich komplett darauf zurückzuführen ist, dass Privatpersonen jetzt einfach aktiv geworden sind?
Ich glaube, man kann es nicht pauschalisieren. Ich glaube nicht, dass man sagen kann, es sind nur die Privatpersonen, es ist nur die zivile Seenotrettung. Ich glaube aber schon, dass sehr viel, aber da sind wir auch wieder bei diesem Umkehrschluss, ne? Also eine Demokratie bildet sich ja aus der Bevölkerung, die wählt, die sich einbringt. Also diese SeenotretterInnen, das sind ja auch, oder auch überhaupt Menschen, die mit Geflüchteten arbeiten, sind ja auch BürgerInnen irgendwo und Teil des Ganzen. Also und es gibt natürlich Regierungen, die dann immer wieder auch überraschende Sachen machen, wo man sich denkt, oh, damit habe ich jetzt nicht gerechnet oder das ist jetzt was Positives, es geht jetzt mal in eine positive Richtung. Und ich glaube einfach, dass es insgesamt, also zumindest das, was wir so oder was ich so gehört habe, gerade auch so mit Griechenland, dass die griechische Bevölkerung sehr gastfreundlich war und sehr offen war und dann aber irgendwann sich schon ein bisschen auf den Arm genommen gefühlt hat, weil eben der Rest der EU sich totgestellt hat und dann so Sachen diskutiert werden, die völlig an der Thematik vorbei sind und wie gesagt, die auch völlig daran vorbeigehen, dass es hier um Menschenleben geht und um Individuen geht und um Menschen, die nicht, die jetzt nicht alle pauschal irgendwie sind, sondern die alle einzeln gesehen werden müssen. Und ich glaube, also es ist schon sehr viel privat, persönlich, mäßig, aber es gibt auch positive Sachen in Regierungen und so weiter, wobei es einfach im Verhältnis viel zu wenig ist. Also wenn man sich das anschaut, wie man es gut machen könnte und wie viele Ansätze es gibt und wie viele lösungsorientierte Ideen es auch gibt und wie wenig da passiert, ist es schon einfach sehr frustrierend, auch für die Leute, die sich eben ehrenamtlich, persönlich, privat einbringen, dann immer wieder auf Granit zu beißen und da ist schon echt auch irgendwann eine Abstumpfung da und auch irgendwann ein Burnout bei den Ehrenamtlichen da, die dann sagen, wir können nicht mehr, wir haben hier alles, wir versuchen hier alles und geben eben einen großen Teil unserer Freizeit da rein und dementsprechend müsste man natürlich politisch viel, viel mehr noch machen, meines Erachtens nach, Marco.
Ja, also ich sehe es einfach auch, dass die EU ist Friedensnobelpreisträgerin und sollte sich eigentlich auch so verhalten. Und ich glaube, dass ein großer Teil der Missstände, die es gerade gibt diesbezüglich, auch auf mangelnder Kommunikation und mangelnder Kooperation der einzelnen Länder zurückzuführen ist. Also als Beispiel, Portugal möchte seit Jahren eigentlich mehr Menschen aufnehmen. Und Portugal hat auch schon signalisiert, wenn wieder Schiffe quasi um Häfen kreisen mussten, nicht anlegen durften, so ey, wir nehmen diese Menschen dort auf, kein Problem. Aber Italien oder Malta sagt dann, nö, sehen wir nicht ein. Die können auf dem Meer bleiben, so ungefähr. Also mal salopp. Und dass dort einfach diese wirkliche, in dem Moment notwendige Kooperation und Zusammenarbeit der einzelnen Staaten nicht funktioniert, ist einfach auch nicht, also da suche ich dann immer so wieso man eines Friedensnobelpreises würdig war. Klar, wir haben Frieden seit 70 Jahren, aber...
Aber wir tragen dazu bei, dass überall weltweit kein Frieden herrscht. Ja.
Mit Sicherheit, das ist eine große Leistung, das hat aber eigentlich überhaupt nichts mit dem anderen zu tun, das habt ihr absolut recht. Was erwartet ihr für 2021, was die Situation auf dem Mittelmeer angeht? Habt ihr da Prognosen, was glaubt ihr, wie sich das entwickeln wird, nun mal angenommen, dass die Corona-Situation nicht die gleiche sein wird?
Also ich weiß, dass verschiedene Gesellschaften gerade noch klagen, auch beim Bundesverwaltungsgericht etc., dass diese Klagen noch ongoing sind und es noch keine Entscheidung gibt. Allerdings muss man dazu auch sagen, wir stehen zwar mit diesen Gesellschaften in Kontakt, aber wir machen es nicht aktiv selbst. Das heißt, die genauen Einblicke in das aktuelle Geschehen, die sind bei uns auch schon immer ein bisschen durch ein paar Hände gegangen zum Teil. Und also ich weiß, dass die aktuelle Situation echt nicht gut ist. Es gibt immer noch illegale Pushbacks, es gibt Schüsse an den EU-Außengrenzen, es werden Boote gerammt, es werden Boote beschossen oder es werden Warnschüsse abgegeben. Es wird mit allen Mitteln dagegen gekämpft, dass Menschen vor dem Ertrinken gerettet werden. Und bis hin dazu, dass dann halt teilweise keine oder sehr, sehr wenig Boote überhaupt noch auf dem Mittelmeer unterwegs sein können, ohne rechtlich belangt zu werden oder ohne dass man in Haft kommt und mit Schadensersatzforderungen etc. Bombardiert wird. Und ich hoffe sehr und ich appelliere auch an alle dort draußen im Prinzip, sich dagegen oder dagegen aufzustehen und zu sagen, Mensch, ich kontaktiere meine PolitikerInnen und sage, das muss ein Ende haben, weil ich meine, wir können lange über Fluchtursachen hin und her diskutieren. Ja, diese Diskussion muss man führen, aber das hilft den Menschen, die gerade auf einem kleinen Kutter auf dem Mittelmeer sind, gerade in der Situation gar nicht. Die muss man da rausholen und die muss man an Land bringen und die muss man versorgen. Und da braucht man gar nicht großartig drüber debattieren. Also das hilft den Menschen einfach gerade in dem Moment nicht.
Und was man vielleicht auch noch sagen muss, ist, ich bin da auch eher, sagen wir mal, resigniert. Nicht pessimistisch, aber resigniert. Und aber es gibt nach wie vor Menschen, die eben ihre Freiheit und so weiter aufs Spiel setzen, um eben Menschen zu retten. Also das darf man auch nicht vergessen. Jetzt hat auch die evangelische Kirche ja, ich glaube, zu Beginn des Jahres auch gesagt, dass sie auch ein Boot aufs Mittelmeer schicken wollen. Also da gibt es auch noch Hoffnung. Also es gibt immer auch noch Institutionen, Privatpersonen und so weiter, die sich wirklich auch damit befassen und die sagen, nein, wir machen das jetzt auch. Und das ist unser menschliches, wie sagt man, das müssen wir als Menschen, ich kann mich nicht artikulieren. Auf jeden Fall, das ist einfach unsere Pflicht. Erste Pflicht, ja, unsere Menschenpflicht. Dankeschön. Wir sind alle Menschen und dementsprechend ist es auch gut zu wissen, dass es eben weiterhin Leute gibt, die sagen, nö, wir machen es trotzdem.
Und erschreckend zu sehen auch, aus welchen Parteien das eigentlich kommt, die das christlich im Namen tragen. Also ich bin selber kein gläubiger Mensch, aber ich möchte auch nochmal eigentlich sagen, dass hauptsächlich auch in Tübingen die CDU die sind, die gegen solche Dinge sich aussprechen, tragen das christlich im Namen. Und ich kann ein konservatives Weltbild haben als Christ, das ist okay, meinetwegen. Aber den Menschen, oder wie heißt es, Nächstenliebe? Ja, ja, also man muss seinen Nächsten einfach helfen. Und das
ist Ganze, nicht nur der Nachbar.
Nee, genau, und das Ganze passiert 2000 Kilometer von hier, vor unserer Tür.
Und um genau an sowas was zu ändern und vielleicht ein bisschen weiter daran zu kämpfen, dass wir in Deutschland, in der Europäischen Union da besser werden, menschlicher werden, aber auch ganz konkret in Tübingen, wenn es um die Zahl von diesen 30 Menschen geht, für die ihr gerade kämpft, wie kann man Kontakt zu euch aufnehmen? Wie kann man Teil von der Seebrücke Tübingen werden, um ein bisschen auch dann aktiv mit dem Gemeinderat und den Bürgerinnen und Bürgern zu streiten?
Also wie ich es vorhin auch schon mal gesagt hatte, wir sind bei Facebook, bei Twitter und bei Instagram und man kann uns eben folgen und uns liken und da ist es dann Seebrücke Tübingen. Wir haben auch eine E-Mail-Adresse, das ist Seebrücke-Tübingen und jeweils das Ü mit UE, also Seebrücke-Tübingen@mtmedia.org. Also mtmedia, mt und media, alles zusammengeschrieben.org. Genau, da kann man uns auch einfach eine E-Mail schreiben, wenn man Interesse hat.
Ja. Genau. Wir haben momentan einfach noch keinen dauerhaften Treffpunkt, sodass wir jetzt sagen können, wir sind alle zwei Wochen da und da. Weil das einfach momentan treffen wir uns auch eher nur sporadisch und nur in kleinen Gruppen und machen es teilweise dann doch wieder online und so weiter. Also so muss es momentan leider laufen. Wir werden dann in Zukunft irgendwann, wenn Corona denn ein Ende gefunden hat, uns auch irgendwo festtreffen.
Genau, aber wir treffen uns schon eigentlich alle 2 Wochen schon fix. Sag du es, den 1. Donnerstag und den 3. Freitag im Monat. Ja, genau, immer um 20 Uhr. Also 1. Donnerstag und 3. Freitag im Monat, immer um 20 Uhr. Und man kann uns, wie gesagt, einfach eine E-Mail schreiben oder folgen und uns da anschreiben. Wir sind da relativ gut im Antworten mittlerweile. Das haben wir auch gut jetzt hinbekommen. Über die letzten Wochen und Monate war das auch eine Herausforderung. Das, genau, wir sind da sehr gut erreichbar und freuen uns natürlich auch über alle Interessierten und alle, die uns einfach folgen und die uns liken, die das weiter so spread the word mäßig das weitertragen.
Dann vielen, vielen Dank euch beiden, dass ihr hier wart und eine Stunde mit mir über dieses Thema geredet, dass ihr auch so ehrlich und offen darüber geredet habt. Das ist ja doch ein sehr emotionales Thema und aber auch ein sehr, sehr wichtiges Thema. Ich sag's nochmal, seebrücke-tübingen@mtmedia.org. Da könnt ihr die Seebrücke Tübingen erreichen und wenn ihr wollt, mitmachen und einfach schreiben. Und dann kriegt ihr eine Antwort und kriegt Bescheid, wann und wo das nächste Treffen stattfinden wird. Wir hatten es vorhin, hattet ihr es mir im Vorgespräch kurz gesagt, am 5. September soll auch ein großer Aktionstag von der Seebrücke Deutschland stattfinden. Was genau da wie passieren wird, ist wegen Corona noch nicht hundertprozentig klar, aber bleibt auch da auf dem Laufenden. Informiert euch ein bisschen und macht dann damit, zumindest wenn ihr vielleicht für die Seebrücke Tübingen nicht so viel Zeit übrig habt. Wie gesagt, vielen Dank fürs Kommen.